On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Wir sind mitten im Europapokalfieber im Fußball. Wie gut, dass aber in 2 Wochen schon wieder die Länderspielpause ansteht und uns aus dem Ligenfußball wieder rauszieht. Außerdem sprechen wir über WMs in Radsport, Volleyball, Rudern und Speedklettern. Alle Sportarten, die eigentlich unseren Podcast auszeichnen. Und damit herzlich willkommen zur 296. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Und ja, endlich mal wieder im altbekannten Duo. Hallöchen, David.
Hallo, Benny, und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ausnahmsweise mal an einem Dienstag, aber natürlich gucken wir trotzdem gespannt drauf, was in der letzten Sportwoche so alles passiert ist. Natürlich auch abseits des großen Geschehens, aber natürlich haben wir die ganz großen Themen wieder für euch mitgebracht. Also natürlich, auch wenn es Benny jetzt eben nicht erwähnt hat, Handball, hinten raus natürlich Wintersport, auch bei uns immer relevant, Motorsport, Dart, Snooker, das Update, was es letzte Woche nicht gegeben hat, gibt es diese Woche wieder. Und dann natürlich ausgiebige Rück- und Vorschau im Fußball, denn ja, wie gesagt, der Europapokal macht weiter ganz viel Spaß. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Den Fußball gibt es ja wie immer am Ende, aber vorher ja unsere Rubrik, zumindest das Tippspiel aufzulösen von vergangenem Wochenende. On the Pitch minus Bully bei Kicktipp, da könnt ihr mit dabei sein und auf Platz 9 oder 9 Plätze gut gemacht, jetzt auf Platz 3, so muss man sagen. Werder-Fan 007 im Dienste ihrer Majestät unterwegs mit 20 Punkten. Wochenendbester Werder-Fan 007, also jetzt am meisten geklettert, hinter Tim TM 1411 und dem Magdeburger auf dem 3. Platz. Meine Wenigkeit hat sie auf Platz 4 geschoben und Benny, der muss noch ein bisschen aufholen tatsächlich. Guck gerade mal, Kollege David Müller und du, ihr seid ein bisschen unter Ferner liefen. David 21. Du hast auch noch einen Platz verloren, bist 25. sogar. Also da müssen wir jetzt ein bisschen nochmal auf die Tube drücken. Nächste Saison vielleicht doch mit 2. Liga, damit du die Schalke-Expertise mit zugute bringen kannst.
Ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, zwischendrin hatte ich auch einmal versäumt zu tippen, aber ich arbeite weiter dran und versuche mich jetzt wöchentlich ein bisschen darauf zu konzentrieren. Aber wir haben ja noch viel mehr als Fußball heute zu besprechen. Ich hatte ja eben schon so ein paar Sportarten angesprochen. Ich glaube, das alles gibt es kompakt in einem Podcast echt selten. Und wir beginnen direkt mit einer Sportart, die ja nicht ganz so häufig bei uns auch stattfindet. Denn es geht um den Golf. Und der altbekannte, traditionelle Ryder Cup stand an. Team USA gegen Team Europa. Und das Team Europa konnte tatsächlich seinen Titel am Ende mit 15-13 verteidigen im US-Bundesstaat New York. Es gab, glaube ich, nur 3 Mal zuvor in den letzten 30 Jahren, dass es ein Team im Ausland oder bei den Gegnern geschafft hat, den Titel zu holen. Und diesmal schafften das tatsächlich die Europäer. Und David, das, obwohl die Europäer tatsächlich am Sonntag nur noch 1 von 11 Partien für sich entscheiden konnten. Also es wurde hinten raus nochmal richtig knapp, aber ist tatsächlich ja irgendwie auch immer wieder echt ein Fest des Golfsports, auch gerade weil da diese beiden riesigen Konkurrenten aufeinandertreffen.
Die Sportschau schreibt, ein 5-12 Rückstand war für die USA der größte vor einem Finaltag seit 1979 und noch nie hat ein Team am Ryder Cup Sonntag einen größeren Vorrückstand als 4 Punkte wettgemacht. Es ist jetzt am Ende auch so geblieben und tatsächlich, du hast es angesprochen, es ist der erste Ryder Cup Auswärtssieg seit 2012, seit einer ganzen Weile, also jetzt Team Europa, die das Titel oder den Titel dort verteidigt haben, bei der 45. Ausgabe des Ryder Cups. Dann kommen wir kurz zur Auflösung der Volleyball-Weltmeisterschaft bei den Herren. Die Deutschen sind ja leider nicht wirklich weit gekommen, in der Gruppenphase ausgeschieden und inzwischen wissen wir auch, wer den Titel geholt hat. Und zwar ähnlich wie bei den Frauen, oder nicht nur ähnlich, sondern genauso wie bei den Frauen, ist es das Team aus Italien geworden. Nach 1990, 94, 98 und 2022 zum 5. Mal Weltmeister geworden, die italienischen Herren im Finale Bulgarien mit 3-1 in Sätzen geschlagen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter nach Shanghai zur Ruder-WM. Wir bleiben also in Asien und gucken da mal drauf, wie es so lief. Benny, leider der Deutschland-Achter ja enttäuscht, im Vorlauf ausgeschieden, aber Medaillen konnte der deutsche Ruderverband dennoch sammeln.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, das muss man nochmal hervorheben, weil es wirklich so eine Kerndisziplin auch für viele der letzten Olympischen Spiele war, wo es ja Medaillen auch geregnet hatte. Der Männerachter und das angepeilte Finale konnte man im Vorlauf nicht erreichen. Am Ende Vorlauf Dritter, das reicht einfach nicht. das Flaggschiff des Ruderverbands, konnte deswegen ja hier definitiv nicht überzeugen. Aber der Frauenachter dafür, da gab es zwar auch keine Medaille, aber es war wirklich ein überraschender, stabiler Finaleinzug. Am Ende Vierter geworden, knapp an der WM-Medaille vorbeigeschrammt. Da haben die Frauen um Trainer Alexander Schmidt auf jeden Fall eine tolle Leistung gebracht, die so nicht jeder gedacht hatte. Medaille gab es aber trotzdem für Oliver Zeidler im Einer. Holt am Ende Silber, trotz eingeschränkter Vorbereitung war da ja durchaus eingeschränkt und dennoch am Ende wirklich ein souveräner zweiter Platz für Zeidler, der so das, glaube ich, auch nicht erwartet hatte. Also so ein paar Funken Hoffnung gibt es durchaus auch im Rudern.
Genau, und eine Bronzemedaille für den Doppelvierer der Frauen, Schlagfrau Pia Greiten zusammen mit Sarah Wibberenz, Frauke Hundeling und Lisa Gutfleisch unterwegs gewesen und Edelmetall abgesandt. Und dann Edelmetall, so. Die Konsonanten heute Morgen noch etwas wackelig. Gibt es die erste deutsche WM-Medaille im Speedklettern? Leander Kamanz hat Geschichte geschrieben. Erst 20 Jahre jung, WM wieder in Asien, Südkorea, Seoul bis ins Finale gekommen und dann nach 4,99 Sekunden ganz oben angekommen. Und da war nur ein Chinese schneller, Yang Go Long. Der war 0,18 Sekunden schneller als der Deutsche und ja, sichert sich eben die Goldmedaille. Aber ja, Silber für Deutschland bei einer WM im Speedklettern auf jeden Fall auch was, was wir noch nicht allzu oft hatten. Genauer gesagt, ja, noch nie. Von daher auf jeden Fall auch hier zu Recht mal erwähnt. Und dann freuen wir uns drauf, nächste Woche vielleicht über Kanu-Slalom-WM-Medaillen für Deutschland zu sprechen. Die WM ist nämlich jetzt in Australien gestartet. Also ganz viel in Übersee gerade unterwegs. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das ja in den kommenden Tagen mit den Ergebnissen dementsprechend weitergeht. So, Benni, dann haben wir auch viel gesprochen über die Enhanced Games, also die Spiele, wo Doping quasi erlaubt ist und alles egal ist. Unter anderem Verantwortlichen des Deutschen Schwimmverbandes haben sich jetzt geäußert. Die Enhanced Games stehen diametral zu allem, wofür der Sport steht. Sie sind, eine Inszenierung einer autonom zu treffenden Option zur Selbstoptimierung. Klingt ein bisschen wild, aber es ist einfach wirklich komplett widersprüchlich zu dem, was zum Beispiel die NADA vertritt, die sich auch nochmal geäußert hat. Mhm. Anlass war, dass jetzt ein erster Deutscher die Teilnahme angekündigt hat und das ist Markus Kutsch, ein Schwimmer, der vor allem für die Schmetterlingtechnik bekannt ist und da auch schon bei der EM Medaillen gesammelt hat und jetzt dann eben nächstes Jahr in Las Vegas an den Start gehen wird. Schwimmen, Leichtathletik, Gewichtheben sind ja die Sportarten, die vorgesehen sind. Und es ist ein kritisches Thema, aber irgendwie muss man ja trotzdem drauf schauen, oder?
Ja, und ich habe tatsächlich bei Kusch auch so ein bisschen nachvollziehen können, woher er kam. Ich fand seine Begründung sogar relativ verständlich, dass er sagt, er hat sein Leben lang darauf trainiert, von seinem Leistungssport zu leben und er kann es eben immer noch nicht. Und da bietet das jetzt in irgendeiner Weise die Möglichkeit, das mit seinem Sport irgendwie trotzdem zu machen. Ich glaube, das zeigt auch nochmal ein Defizit in der deutschen Sportförderung in gewisser Weise vielleicht auch auf. Wie das aufzulösen ist, keine Ahnung. Ich konnte ihn da zumindest halbwegs nachvollziehen. Aber ja, das ist eben das Problem. Diese Enhanced Games locken eben jetzt mit dem großen Geld. Es ist eben dann nicht der in Anführungszeichen richtige Leistungssport, der dieses Geld locker machen kann, sondern eben diese Enhanced Games. Ja, und das wirft eben ein ziemlich kompliziertes und schwieriges Schlaglicht generell auch auf den Sport.
Ja, und er hat gesagt, er wird natürlich jetzt nicht salopp gesagt einen Fick auf alles geben, sondern das Ganze mit ärztlichem Anraten tun. Zitat, denn meine Gesundheit und Langlebigkeit sind genauso wichtig für meine Leistung. Naja, ich denke, das Thema wird uns in den nächsten Monaten noch etwas beschäftigen. Dann, es ist ein schwerer Übergang tatsächlich jetzt von der Doping-Thematik zum Radsport zu kommen, weil das immer diese Magenschmerzen bei den nicht ganz so Radsport-intensiv begeisterten Leuten verursacht. Und um diesen Übergang charmant darzustellen, gehen wir einmal kurz in die Pause und melden uns dann wieder mit der WM in Ruanda. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem 267 Kilometer langen WM-Kurs der Herrenkonkurrenz bei der Radsport-WM in Ruanda. Es waren total tolle Bilder. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder darüber gesprochen, dass es natürlich auch seine Schattenseiten hat, diese Radsport-WM in Afrika auszutragen. An und für sich ist es eine richtig gute Sache, aber natürlich hast du dieses Sportswashing auch in solchen politischen Systemen wie Ruanda eins ist. Mhm. Und allein, um es mal sportlich darzustellen, Benni, am Ende ist es so gekommen, wie es kommen musste. Remco Evenepoel hatte im Zeitfahren ja Tadej Pogacar abgekocht und jetzt war klar, wenn es dann so losgeht, dann lässt er sich das nicht nehmen. Der Slowene Tadej Pogacar also den WM-Titel gesichert mit knapp 1,5 Minuten Vorsprung, 66 Kilometer Solo und am Ende, ja, gibt es natürlich auch noch Leute auf dem Podest, aber unangefochten vorneweg. Eben Remco Evenepoel nur auf dem Silberrang. Der hat mehrere Radeffekte gehabt, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Auf dem Bronzeplatz ist Ben Healy, der sich letztendlich von Skelmose abgesetzt hat, gefahren. Und das sind ja fast schon die einzigen, die groß ins Ziel gekommen sind, weil ob man es glaubt oder nicht. Die dpa hat getitelt ein beschissenes Radrennen, weil ganz viele mit Magen-Darm-Beschwerden zu tun hatten. Insgesamt sind wirklich nicht viele an den Start gegangen. Ich muss mal gerade gucken. Insgesamt waren 165 am Start und am Ende sind 130 mit Aufgaben verzeichnet. Das heißt, ja, ist bei weitem nicht mal die Hälfte, wenn überhaupt, also bei weitem nicht die Hälfte ins Ziel gekommen. Das waren ganz besondere Bedingungen, aber eben auch ein ganz besonderer Kurs und ich rate euch allen doch gerne mal reinzugucken in die Highlights dieses Rennens, alleine mal um die Stimmung aufzusaugen, wie das ja auch aussehen kann im Vergleich zu allen Verrückten, die auf der Straße rumspringen und nicht daneben.
Ja, ganz genau. Und gerade weil wir ja die großen Highlights von Giro bis die Tour alles in Europa schon hinter uns gebracht haben, ist es auch echt interessant, diese Diskrepanz nochmal zu sehen und wie vielleicht auch ein Land wie Ruanda auf den Radsport schaut, war tatsächlich auch spannend zu sehen. Waren auch viele feiernde Fans an der Seite dabei. Das war echt schön zu sehen. Genau, du hast ja schon diese 66 Kilometer Solo angesprochen. Das war am Ende ja noch länger, ein paar Kilometer noch länger als im vergangenen Jahr diese unfassbare Fahrt in Zürich, die er da gebracht hat, wo er auch gefühlt Start-Ziel das Ding zu Ende gefahren hat. 66 Kilometer, also der Mann übertrifft sich schon regelmäßig nochmal selbst. Ich bin wirklich jedes Mal wieder fasziniert.
Ja, wir erinnern uns an die Strade Bianca, da waren es, glaube ich, über 80. Also ja. es ist wirklich vom anderen Stern. Genau, dann gucken wir natürlich auch noch auf die anderen Rennen. Also es ist einer von vier Deutschen ins Ziel gekommen, auch da war es ein bisschen schwierig, gesundheitstechnisch. Mal gucken, was da jetzt mannschaftsintern noch für Veränderungen vorgenommen werden. Auch bei den Frauen ist es so gewesen, dass Antonia Niedermayer leider nicht aufs Podest gefahren ist. Hat zwar eine starke Leistung gebracht, aber eben hat es nicht zu Edelmetall gereicht. Madeleine Valliere aus Kanada ist überraschenderweise Weltmeisterin geworden. Die hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Hat die Medaille gewonnen vor Fisher Black aus Neuseeland und Garcia aus Spanien. Antonia Niedermayer ist am Ende auf Rang 6 gelandet. Die Titelverteidigerin, heute Morgen ist der Wurm drin, Lotte Kopecky, war nicht am Start. Und wo ja die deutsche Mannschaft als Medaillenkandidat gehandelt worden war, in der Mixstaffel ist am Ende Platz 5 rausgesprungen. Das war am Ende auch nur ein Sekundenkrimi quasi. Unter anderem auch, weil Liane Lippert kurzfristig abgesagt hat, gab es da kurzfristige Umstellungen im Team. Also, was die Bilder angeht, ist es eine WM, die uns in Erinnerung bleiben wird. Aus deutscher Sicht medaillenmäßig jetzt nicht, aber das ist ja auch nicht immer die Hauptsache. Wie lief es denn im Tennis in den letzten Tagen, Benni, rund um unseren deutschen Superstar Sascha Zverev?
Ja, zunächst einmal, ich glaube, das lässt sich schon mal verzeichnen, insgesamt nicht ganz so gut mal wieder. Es geht ja gerade beim Masters in Peking hoch her und da musste er tatsächlich auf seinen Angstgegner Medvedev mal wieder treffen. Und am Ende konnte er auch hier tatsächlich diesen Angstgegner nicht überwinden. Sehr, sehr ärgerlich. Auch das fünfte Duell in Serie konnte Alexander Zverev gegen Daniel Medvedev im Halbfinale in Peking nicht gewinnen. 3-6, 3-6 am Ende, wirklich deutliche Niederlage. Man hat das Gefühl, sobald es tatsächlich gegen die Top-Gegner geht, da macht Zverevs Kopf einfach zu. Es ist wirklich, übrigens insgesamt in 21 Aufeinandertreffen, die 14. Niederlage schon gegen Medvedev, gegen den Russen. Es soll einfach weiterhin nicht sein. Und das wirft natürlich auch ein kompliziertes, schwieriges Licht auf die ganz großen Titel, die ja Zverev, glaube ich, auch im Selbstverständnis eigentlich hat zu gewinnen. Sehr unglücklich. Und sonst hier gerade spielt im Halbfinale parallel übrigens in Peking Jannik Sinner gegen Alex de Minaur. Daniel Medvedev trifft noch auf Lerner Tien aus den USA. So sieht es bei den Männern aus und bei den Damen steht ja aktuell noch das Achtelfinale an, wo übrigens auch in diesem Moment Eva Lüss spielt. Auch wieder ein riesiger Lichtblick, die gerade gegen die US-Amerikanerin Kessler spielt und da steht es gerade 1 zu 1 in Sätzen. Einer der wenigen Lichtblicke im deutschen Tennis aktuell. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ich meine, die Ergebnisse bei Zverev sind wieder nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Aber es sind eben nicht die großen Titel, um die er aktuell kämpft. Und das ist eben sein Selbstverständnis.
Um die großen Titel kämpft Zverev dieses Jahr zwar nicht. Parallel läuft übrigens auch noch ein anderes Turnier in Tokio. Da gibt es im Moment gerade das Duell 1 gegen 2. Oder in ein wenigen Minuten geht das dann los. Alcaraz gegen Fritz. Es ist für Carlos Alcaraz, die Möglichkeit, den 8. Titel der Saison zu holen. Es ist das Olympische Tennisstadion von 2021, wo ein gewisser Sascha Zverev ja gar nicht mal so schlecht aufgelegt war, wie wir wissen.
Das stimmt.
Und das 9. Endspiel jetzt, 7 Turniere hat Alcaraz in diesem Jahr schon geholt. Mal gucken, ob es vielleicht noch einen weiteren dazu gibt jetzt heute in Tokio. Dann würde ich sagen, springen wir kurz zum Handball, denn da ist die Club-Weltmeisterschaft gestartet. Das ist ja auch so ein Ding irgendwie, das einen total so aus dem Liga-Alltag rausreißt, aber eben nur einen einzigen Club. Der SC Magdeburg hat sich da mit 2 Siegen bis ins Halbfinale gespielt. Heute geht es gegen Veszprém, im anderen Halbfinale spielt Barcelona gegen Al-Ahly. Sind wir gespannt, ob die Magdeburger wieder mit in den Super Globe mitspielen können. Das haben sie ja schon mehrfach erfolgreich getan, wenn ich mich nicht irre. Da sind wir zum einen gespannt. Auf der anderen Seite gucken wir natürlich gleich auf die Bundesliga-Ergebnisse, aber auch mit dem Hinweis, dass der DHB-Pokal in seine zweite Runde geht, Benny. Und damit steigen wir mal ein. Heute 2 Spiele, Mittwoch ganz viele, Donnerstag 2 und dann Magdeburg holt das Ganze im Oktober noch nach. Wir haben wirklich lange die MT-Melsungen gesucht, weil wir vielleicht noch nicht ganz so sattelfest im Thema sind. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass die 3 Besten der Vorsaison im DHB-Pokal automatisch fürs Achtelfinale qualifiziert sind. Und also ich bin ehrlich, ich finde es eine absolute Schwachsinnslösung.
Ja.
Wer kam denn auf die Idee?
Damit dürfen die 3 Teams einfach die ersten beiden Runden des DHB-Pokals überstehen, ein Spiel hinter sich gebracht zu haben. Finde ich persönlich auch ein bisschen frech, vor allem wenn man dann liest, dass in Runde 2 einfach die Rhein-Neckar-Löwen jetzt schon auf die SG Flensburg-Handewitt treffen. Also da ist schon Zerfleischung angesagt, aber nur die Top 3 Teams sind da schadlos rausgegangen, weil sie eben gar nicht antreten müssen zuvor. Ja, finde ich auch tatsächlich ein bisschen komisch, aber naja, für die MT ist es vielleicht zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo es wirklich generell schwer ist, Siege zu holen, sogar die bessere Variante. Gut.
Ja, also Derby, Hüttenbach, Gummersbach, Füchse gegen Wetzlar, das sind schon Spiele, die sich sehen lassen können. Minden gegen Eisenach, auch ein Bundesliga-Duell, also ja, das ist schon nicht vom Bad Parents, wie man da so schön sagt. Und in der Bundesliga, Benny, da ist natürlich, Melsung hast du angesprochen, so ein bisschen Krise angesagt. Jetzt gab es aber zumindest einen Erfolg am Freitag zu Hause gegen Hamburg. Man ist auf Platz 10 in der Tabelle geklettert. Auch die Wetzlarer schlagen sich ganz gut und zwar ganz deutlich gegen den Ex-Verein des Ex-Trainers zu Hause gegen Minden 39-28. Auch die Füchse unbedrängt gegen Eisenach erfolgreich 35-23. Und ganz vorneweg geht der Pokalsieger, geht der THW Kiel, der zu Hause gegen Minden gewinnt und dann eben ja noch jetzt in diese ganzen Nachholspielgeschichten verstrickt ist, weil der SCM ja international unterwegs ist.
Ja, ganz genau. Sonst das Überraschungsteam aktuell ja schon so ein bisschen in Gummersbach, ne? Die jetzt Platz 2 über den Sieg gegen Stuttgart schon eingefahren haben. Übrigens der THW Kiel, das einzige Team, was noch ohne Niederlage und ohne Unentschieden ist. 6 Spiele, 6 Siege, da läuft es echt beeindruckend gut. Und die MT, ja, es ist so ein bisschen Schadensbegrenzung des schwachen Saisonstarts. Ne? Jetzt holt man den zweiten Sieg immerhin, holt so langsam jetzt auf und es ist wieder im Mittelfeld der Tabelle zum Beispiel zu finden. Aber David, was man wirklich sagen muss, HSG Wetzlar, was ein Saisonstart, oder? Wer hätte das vor der Saison erwartet, nach diesen mindestens 2 solchen Saisons in Folge? Jetzt schlägt man auch Minden, auch in der Deutlichkeit Wahnsinn, 39-28 und steht sogar aktuell noch vor Melsung, Rang 9.
Genau, es ist jetzt keine überragende Bilanz. 3 Niederlagen, 2 Siege, 1 Unentschieden in dieser Saison, aber ein Unentschieden gegen Flensburg, eine nicht allzu krasse Niederlage gegen Kiel und jetzt eben ja ein ungefährdeter Sieg gegen Minden. Die Niederlage gegen Eisenach war knapp. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Jetzt am Mittwoch gibt es wohl ja den Rückschlag im Pokal dann gegen die Füchse. Dann hat man nur noch den einen Wettbewerb, auf den man sich konzentriert. Und da sind in den nächsten Wochen jetzt mit dem BHC, Hamburg, Erlangen, Göppingen im Schnitt zum Beispiel einigermaßen machbare Gegner dabei. Also ich glaube, in den nächsten Wochen sind für die Mittelhessen gar nicht mal so schlecht, wenn man sich jetzt das mal anguckt auf die Schnelle.
Ja, so ist es. Ansonsten Füchse, ich war vor Ort gegen Eisenach, Ja, war tatsächlich, ich glaube, das erste Mal in dieser Saison, dass das Gitzel tatsächlich dann auch nach, ich sag mal, 40 Minuten auf die Bank gesetzt wurde. Das hatte schon was von Schonen. Es war nicht das sensationelle Gitzel-Spiel und trotzdem hat er seine 7 Buden gemacht. Aber ja, Berlin war auch gar nicht auf Gitzel in dem Maße angewiesen. Eisenach defensiv relativ löchrig. Wir haben einen Heinevetter erlebt, der offensichtlich frustriert war über seine Männer vor sich. Ja, aber am Ende die Füchse mit einem ungefährdeten Sieg. Auch da geht es weiter in die richtige Richtung. Und so viel, glaube ich, zum Handball.
Genau, in der Champions League Berlin und Magdeburg auch ganz vorne mit dabei, haben ihre Spiele beide erfolgreich gestaltet. Genau so ist es auch. Deswegen, ja, würde ich sagen, mach mal eine kurze Unterbrechung und melden uns dann mit allem außer Fußball wieder. Heute geht es, glaube ich, relativ schnell. Von daher ganz schnell. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit allem außer Fußball, was noch liegen geblieben ist, Benni. Ja, wir machen es mal ein bisschen schnell, konzentrieren uns auf das, wo, ich sag mal, wir was zu sagen haben. Also sowas wie, ja klar, also die NFL International Series ist gestartet, in Dublin wurde gespielt, in Berlin wird ja auch noch gespielt. Wie mir Herr Scherb berichtete, ist davon in der Stadt noch nicht ganz so viel zu merken, richtig?
Richtig, ja, das passiert in der 4-Millionen-Metropole, dass da so ein Event auch gerne mal untergeht.
Deswegen gucken wir unter anderem mal, was im Basketball so los ist, denn da sind ja Bennys Ex-Heimspieler, wie kann man das formulieren, ganz gut in die zweite Liga reingestartet. Es gab ja den Abstieg für die Göttinger und ja, tatsächlich sieht das wohl ganz gut aus, kann er uns gleich mal verraten. Vorher ein kleiner Blick in die erste Liga, denn die BBL ist ja gestartet mit einem Sieg der Münchner gegen Jena, das ist keine große Überraschung. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Erfolg, also zum Beispiel Ulm gegen Chemnitz, da war eine Menge los an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern, nicht nur Marathon, sondern eben auch ein Auftaktsieg für Ratio Farm. Und auch die Skyline aus Frankfurt haben aus hessischer Sicht einen Auftaktsieg gelandet, und zwar auswärts in Oldenburg. Das also der kurze Blick auf den ersten BBL-Spieltag, und dann kannst du mal verraten, wie sieht es denn jetzt eigentlich um die Göttinger so aus nach dem Abstieg?
Ja, also die erste Runde im Pokal, im BBL-Pokal liegt ja generell auch schon hinter uns, ne? Und da hat sich ja die BG gegen ein Team wie Bonn auch relativ gut geschlagen, 84-91, das war echt eine spannende Partie bis zum Ende, hat vielleicht auch noch mal gezeigt, die haben schon das Selbstverständnis auch wieder hochzugehen, konnten jetzt zum Start auch Koblenz schlagen mit 98-80 und viel mehr als erster Spieltag ist da ja auch noch nicht vorbei, aber auch sonst hier aus hessischer Sicht Gießen zum Start erfolgreich gewesen mit einem Sieg. Bayreuth vorne mit dabei, die Merlins, Crailsheim, Phoenix, Hagen, alle erfolgreich zum Start. Ja, und da sind wir mal gespannt, wer sich dann am Ende der Saison durchsetzt hier in dieser zweiten Liga. Und ob die BG, ein Team, was ja irgendwie auch schon in die BBL gehört, den Wiederaufstieg schaffen kann.
Ja, vielleicht ärgern sie sich ja mit den 46ers rum. Das kann ja auf jeden Fall noch ganz lustig werden. Schlechte Nachricht aus hessischer Sicht unterdessen, dass die Skyliners im Pokal rausgeflogen sind, in Overtime zu Hause gegen Ludwigsburg verloren. Ist natürlich bitter als Bundesligist, aber was willst du machen? In einem Bundesliga-Duell muss eben ein Erstligist dran glauben, da kannst du dann machen, was du willst. Auch die Euroleague startet in dieser Woche rein. Heute am Dienstag geht es da los, und zwar nur noch mit einer deutschen Mannschaft. Alba Berlin ja nicht mehr mit dabei. Insgesamt die Liga aber ein wenig aufgeblasen, unter anderem mit einem Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dubai Basketball wird also dann zu Gast sein im SAP-Garden, denn die Bayern-Basketballer sind natürlich weiter am Start, und die Truppe um Andy Obst, der sich die letzten Tage erst noch ein bisschen aus dem Basketball-Zirkus rausgezogen hat nach dem EM-Titel, startet dann heute um 20.15 Uhr bei Panathinaikos Athen in die Turnierserie dort rein. Genau, Basketball haben wir dann abgehakt, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf den Eishockeysport, da sind natürlich schon 2-3 Spiele mehr gespielt, und die große Frage war ja, wie hoch wird die Niederlage der Löwen Frankfurt nach desaströsem Saisonstart und einem sehr wackeligen Trainerposten von Tom Wow? Die Ergebnisse des Saisonstarts aus Frankfurter Sicht: 1-9, 1-2, 3-6, 3-6, 0-3. Und dann die Reise zum Tabellenersten, zum Derby, zu den Adlern Mannheim. Und was passiert? Die Löwen Frankfurt gewinnen in Overtime mit 3-2. Das kannst du gar nicht mehr erklären.
Ja, was ein irres Spiel. Und wir sehen jetzt hier ja generell, die beiden Ligen, DL1, DL2, gehen jetzt hier wirklich generell mal so richtig in die Vollen. Wir können auch kurz hier mal den Blick wagen, was so die Bundesliga angeht, weil so Teams wie Red Bull München zum Beispiel, die tun sich auch noch durchaus schwer, ne? Immer noch aus 6 Spielen nur 3 Siege aktuell, nur auf Rang 6, auch die Kölner Haie nur mit 3 Siegen aus 6 Spielen. 2 Teams, die ähnlich wie die Eisbären in Berlin, die plötzlich im unteren Drittel stehen.
Sieht ähnlich aus, Berlin.
ja, für die Huskies sieht es ähnlich aus, stimmt. Aber ja, also viel Spannung, viel Dynamik irgendwie gerade drin, was die DL1 angeht, auch unter den großen Teams. Und David, ich würde sagen, lass uns doch mal den Blick in die zweite DEL wagen. Mhm. Denn wenn man da drauf schaut, Aufstiegsfrust, jedes Jahr wieder derselbe bei Kassel. Aber der gute Saisonstart, man träumt plötzlich wieder, es ist ganz schlimm. 4 Spiele, 4 Siege als einziges Team in dieser DEL2. Statement.
Ja, also du kannst eigentlich alles, was wir die letzten 5 Jahre erzählt haben, copy-paste-mäßig immer im DL2-Block hier einbauen. Bad Nauheim kämpft um den Playoff-Einzug. Also wir sind 3 oder 4 Spiele nach Saisonstart. Kassel vorne auf. Also ja, wir bewerten es mal nicht über. Hoffen, dass die Nordhessen da weiter eine gute reguläre Saison spielen und sich dann vor allem mal auf die Playoffs konzentrieren. Das könnt ihr euch jetzt abklippen und das können wir dann die nächsten Wochen immer wieder in den Eishockey-Part einbauen. Da sind wir also weiter up-to-date und halten unseren Blick drauf. Aber die Headline natürlich aus hessischer Eishockey-Sicht war dann doch dieser sehr überraschende, erlösende Overtime-Sieg, wie es die Sportschau schreibt, der Löwen Frankfurt bei den Adlern Mannheim in Liga 1. Und dann kommen wir ganz kurz zum Wintersport, Benni, und da gibt es irgendwie gefühlt gar keine guten Nachrichten. Also wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, über die Generalprobe der Olympiaschanzen in Predazzo, die einige schwere Verletzungen mit sich gebracht haben. Wir hatten erwähnt, dass bei Eva Pinkelnick sogar schon das Karriereende im Raum steht, und dann hatten wir auch erwähnt, dass es noch weitere Zwischenfälle gegeben hat, hatten die aber nicht nochmal explizit ausgearbeitet. Und jetzt ist natürlich nochmal der Fall, auf den wir zu sprechen kommen wollen, Alexandria Lutet, enorm erfolgreich in den letzten Jahren, die mit einer schweren Knieverletzung jetzt auch die Olympischen Winterspiele verpasst. Die wir also nicht zu sehen bekommen werden, Benni.
Ja, es ist wirklich enttäuschend. Wir hatten ja schon vor dieser Folge uns zurückerinnert an diese Olympiamedaille Bronze im Mixteam als ja, das kanadische Team rund um Lutet und Mackenzie Boyd-Klaus. Unter den krudesten Umständen am Ende zu Bronze gekommen sind.
Ja.
Ich glaube, wir müssen das Ganze nicht nochmal aufmachen, aber das war eine Riesengeschichte für das Skisprungland Kanada in dem Fall. Und Lutet, damals ja wirklich noch Teenie, jetzt 21 Jahre alt, hat sich wirklich gemausert zu einer richtig guten Springerin. War ja aber dennoch nicht der erste Riesenausfall für sie. Auch schon 21/22 hat sie eine Verletzung zurückgeworfen. Und jetzt ist sie nach Eva Pinkelnick die nächste mit dieser schweren Knieverletzung. Auch Pinkelnick ist ja jetzt aktuell schon ausgefallen. Und für Lutet aber noch bitterer. Weil mit 21 Jahren, du bist einfach in einem Alter, in dem du maximal leistungsfähig bist. Und für da ist Olympia eben eine riesige Sache. Jetzt wird sie das eben ja verkraften müssen, leider. Sehr enttäuschend, aber leider eben auch nur eine von vielen negativen Nachrichten, die wir jetzt hier zu verzeichnen haben.
Genau, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Und dann haben wir noch 2 Rücktritte zu vermelden, denn wie der SID schreibt, die 5-malige WM-Zweite, allein das spricht fast schon bittere Umstände an, aber es ist ja immer ein Edelmetall geworden, deswegen vielleicht nicht ganz so dramatisch. Beendet nach 13 Jahren im Weltcup Jacqueline Seidfriedsberger, ihre Karriere, inzwischen 34 Jahre alt, die Österreicherin, die auch nochmal gesagt hat, irgendwie hat das tatsächlich das beeinflusst, jetzt diese Entscheidung, Eva Pinkelnicks Verletzung. Sie sagt, die Ereignisse habe ich aufmerksam verfolgt, sie haben mir nochmal gezeigt, dass der Entschluss für mich der richtige ist. Es ist natürlich nach Sarah Marita Kramer jetzt schon ja der dritte prominente Ausfall quasi, den die Österreicher zu verzeichnen haben für die kommende Saison. 2013 auf übrigens der jetzt dann Olympiaschanze im Mixteam Silber und auch Einzel Bronze geholt und jetzt zuletzt in Trondheim ja auch nochmal Silber im Team und Bronze im Mixteam geholt. Sie ist Europameisterin geworden, wenn man denn so will, bei diesen Europaspielen in Zakopane damals, wo die die Wettbewerbe sogar gezeigt worden sind, kann ich mich noch daran erinnern. Sie ist Juniorenweltmeisterin gewesen, natürlich mehrfach österreichische Meisterin und einen weiteren Rücktritt gibt es auch noch, und zwar aus den USA, denn Casey Larsen tritt zurück. Persönliche Bestweite 221,5 Metern, auch er mehrfacher US-Meister, und natürlich auch schade für das US-amerikanische Skispringen, dass er dann hinten runterfällt. Genau, hat die ja natürlich ordentlich mitgeprägt die letzten Jahre.
Ja, definitiv einer der Erfahreneren, der jetzt aber auch einem Friends und Co. Da jetzt in gewisser Weise den Vortritt lässt. Aber ja, so, da fällt natürlich auch, was jetzt Olympia angeht, ein erfahrener Athlet weg, ne, der diese jungen Wilden, die ja aus den USA immer besser werden jetzt aktuell, so ein bisschen anführen hätte können. Ja, und bei Seifritzberger, du hast schon Sarah-Marita Kramer angesprochen, eine junge Skispringerin, die aber ja auch schon Weltcup-Gesamtsiegerin war, und jetzt die erfahrene Seifritzberger, ja, da fällt einfach mal eben das halbe österreichische Skisprungteam bei den Damen weg, ne? Das ist schon, ich glaube, da passiert jetzt einiges diesen Winter, und da können wir echt mit Spannung drauf gucken, wer da nachzieht, wer dieses Team dann auch in Richtung Olympia sonst noch hinführt. Bin sehr gespannt. Also generell sehr viele Fragen offen vor dieser Wintersportsaison. Wir haben ja auch verschiedene Verletzungen in der nordischen Kombi unter den Damen in den letzten Wochen verkraften müssen, was jetzt die Hoffnungen für Olympia in der nordischen Kombi auch nicht riesengroß gemacht hat. Ja, viele große Fragen einfach.
Genau, dazu kommen noch die großen Fragezeichen um die Sportarten. Mir wurde jetzt ein Video von den dominierenden Athletinnen und Athleten auch aus dem alpinen Snowboarding-Bereich in die Timeline gespült, die auch um ihre olympische Zukunft bangen, wie wir es ja auch bei der nordischen Kombination tun. Gute Besserung an der Stelle auch an Ramona Hofmeister, die ja gerade in diesem Bereich immer aus deutscher Sicht die Fahne hochhält, die mit einem Sprunggelenksbruch jetzt auch ordentlich zu kämpfen hat in ihrer Olympia-Vorbereitung. Also die guten Nachrichten häufen sich nicht. Das ist nicht gut, so rum. Da drücken wir allen Beteiligten die Daumen, entweder gut in ihre Karriere nach der Karriere reinzustarten oder eben wieder fit zu werden, dass wir sie bald wieder an den Wettkampfstätten sehen. Genau. Und dann gratulieren wir im Motorsport Marc Marquez zum 7. Titel in der MotoGP. 6 Jahre ist es her, dass er das letzte Mal ganz oben stand, und jetzt ist es ein entscheidendes Wochenende gewesen. Es war ja noch nicht das letzte Rennwochenende, aber in Japan ist er Zweiter geworden und hat sich jetzt mit 32 Jahren eben zum 7. Mal gekrönt, und das war die letzten Jahre enorm bitter. Also er hat unfassbar viele Rennwochenenden verletzungsbedingt verpasst, um die 30 müsste es gewesen sein. Es ist mehr als 100 Stürze später jetzt seit seinem letzten WM-Titel, zahlreiche Operationen und unfassbare Leidensgeschichte, die er durchgemacht hat. Das ist ja anders als in der Formel 1. Das ist ja wirklich so, dass die WM-Kontrahenten damit unter mal 2-3 Wochenenden im Jahr einfach nicht da sind, weil sie so schwer verletzt sind. Oder dass sie gefühlt mit sämtlichen Extremitätenbrüchen dann noch wieder aufs Bike draufsteigen. Das ist schon wirklich merkwürdig und ganz hart gesotten, was die da abziehen. Von 2016 bis 2019 hat er seine Titel 3 bis 6 eingesammelt und jetzt eben 7 Mal. Wobei er an den The Doctor, ich glaube Valentino Rossi, hat 9 Titel, so schnell natürlich nicht rankommt. Genau. Das zum einen, wenn wir über Verletzungen sprechen, vielleicht noch die andere News aus dieser Woche, dass Romain Grosjean nach 5 Jahren wieder in einem Formel-1-Auto gesessen hat. In Mugello ist er Haas gefahren nach dem dramatischen Feuerunfall 2020 in Bahrain, der uns alle, glaube ich, immer noch als Schock in den Knochen steckt und ja auch in sämtlichen Dokus verarbeitet worden ist. Das erste Mal wieder im Auto gesessen. Das ist auch was ganz Besonderes gewesen. Ich glaube, Toto Wolff hat ihm ja damals versprochen, dass er im Mercedes mal mitfahren darf. Ich glaube, dazu kam es bis heute nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und was das Rennen an sich angeht, geht es dieses Wochenende dann in Singapur weiter. Beim Kampf Verstappen, der übrigens unter der Woche ja auch am Nürburgring unterwegs war, gegen die McLaren-Jungs, Norris und Piastri.
Ja, Grosjean, in dem Fall ist es schön, ihn wieder in einem Auto sitzen zu sehen. Ne? Das hätte alles ganz anders ausgehen können, dementsprechend. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Dennoch auch irgendwie krass, ne? Da sieht man, dass die Leidenschaft höher wiegt als jegliche Gefahren, die er in den letzten Jahren erlebt hat. Aber so viel vielleicht an dem Punkt zum Motorsport.
Genau, und dann, Benni, update du uns doch gerne mal, was in Darts und Snooker in den letzten zwei Wochen los war. Letzte Woche haben wir nicht drüber gesprochen und was man ja mitbekommen hat, ist, dass Martin Schindler der erste Deutsche ist, der in den Top 16 steht, in der, wenn man so will, Weltrangliste des Darts.
Ganz genau, jetzt am Wochenende beim European Turnier in der Schweiz tatsächlich wieder in den Finaltag eingezogen und damit, es ist ein riesiger Meilenstein, in die Top 16 der Welt pünktlich zum Cut-Off des World Grand Prix geschafft. Das heißt, er ist halt eben auch bei dem World Grand Prix unter den Top 16 der Welt der Order of Merit gelistet und nicht der Proto-Order of Merit. Und das ist halt auch der Grund, warum ein Martin Schindler dann eben auf einen der Top 16 der Proto-Order of Merit beim Grand Prix trifft, nämlich auf Christoph Ratajski. Eher ein Los, was machbar erscheint für ein Turnier wie beim Grand Prix. Das ist wirklich ein riesiger Meilenstein und zeigt nochmal diese unfassbare Entwicklung von Martin Schindler. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal aufrollen, aber unter anderem zwei European Tour Titel sprechen in diesem Jahr eine eindeutige Sprache. Aber ja, die eigentliche Geschichte an diesem Wochenende, ich glaube, das kann ich durchaus sagen, ist ein gewisser Nico Springer, der es tatsächlich schafft, am Ende sich ja durch ein European Tour Turnier Sieg zum Grand Prix zu bringen. Jetzt das Wochenende darauf, in der Schweiz leider in Runde 1 ausgeschieden, 5-6, aber zuvor in Ungarn mal eben sein erstes European Tour Turnier im zweiten Finale geholt und damit ja tatsächlich in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour sich zum Grand Prix gespielt, jetzt auch natürlich in den Top 64 der Welt, bevor hier überhaupt die WM gespielt ist. Das haben wenige Spieler geschafft, das hat ein Ratajski zum Beispiel geschafft und ein Rob Cross. Also da sieht man, in welchen Gefilden er sich da bewegt als Spieler und wie viel da vielleicht auch künftig noch drin ist. Das heißt, wir haben wieder zwei Deutsche beim Grand Prix. Pietrzko hat es am Ende leider nicht geschafft, auch weil er in der zweiten Runde gegen Martin Schindler ausgeschieden ist. Aber ja, die Richtung ist angezeigt, es geht weiter nach oben und das ist wirklich sehr erfreulich. Und sonst aus dem Snooker noch eine Meldung, da fand nämlich die British Open in der vergangenen Woche statt und auch da gibt es einen Titelsieger zu vermelden. Am Ende gewinnt Sean Murphy das Turnier mit 6-1 im Finale, mit 10-7 im Finale gegen Anthony McGill, zuvor 6-1 im Halbfinale gegen Mark Selby gewonnen. Damit setzt sich übrigens Sean Murphy auf Rang 12 der Weltrangliste und da geht es jetzt direkt weiter, auch übrigens unter der Woche jetzt mit dem nächsten Qualifier für die International Championship. Der läuft aktuell schon.
Ja, danke dafür, für das Update und dann freuen wir uns ja nicht nur auf den Wintersport, sondern auch auf die Darts-WM. Das ist ja auch nicht mehr allzu lange hin, bis das losgeht. In nicht mal 3 Monaten wird im Ellipelli wieder geworfen mit den Pfeilen und dann sind ja wieder alle vor den Fernsehschirmen, da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ihr auch nach der Pause dranbleibt, nämlich mit dem Fußball. Wir sprechen darum, wie schmerzhaft es ist, dass die alte Försterei vielleicht doch nicht so groß ausgebaut wird wie geplant und natürlich auch über das, was sportlich so im Fußball so los war. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir blicken unter anderem auf den Frauen-DFB-Pokal, auf die Diskussion rund um die alte Försterei, auf den Europapokal und natürlich die drei Herrenligen, die obersten, die wir in Deutschland haben und was da am Wochenende so passiert ist. Und ich würde sagen, wir steigen doch mal mit dem Pokalwettbewerb ein, Benni. Auf den ersten Blick sind die ganz großen Überraschungen ausgeblieben in der ersten Runde des Frauen-DFB-Pokals. Ingolstadt schafft es als Zweitligist im Elfmeterschießen Nürnberg rauszuschmeißen. Das erinnert uns doch fast an den DFB-Pokal der Herren. Und sonst hinten raus der 2-0-Erfolg der Bayern über den Regionalligisten Borussia Dortmund. Nur 2-0 am Ende des Tages, aber es gab sonst keine Außenseitersiege.
Ja, ganz genau. Also Dortmund zeigt dir, glaube ich, mal wieder, dass der Weg in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nur über sie im Frauenfußball geht. Die werden jetzt auch höchstwahrscheinlich den nächsten Aufstieg glatt machen, während Schalke ja das war sensationell, ne? Diese Westfalenliga in der vergangenen Saison bei den Damen, ja, wo der Schalke und Dortmund nur Punkte gegen sich selber liegen lassen haben und Schalke dann als Leidtragender nur Zweiter wurde, jetzt aber wahrscheinlich auch in die Regionalliga in der Deutlichkeit aufsteigt. Aber ja, Dortmund zeigt, glaube ich, dass man selbst Teams wie Bayern ärgern kann. Sonst sehr hohe Siege, Wolfsburg 11-0 gegen Buntentor. Das zeigt eben auch doch nochmal, dass hier die Unterschiede in Teilen doch auch noch relativ hoch sind zwischen den Ligen.
Genau, aber das sind ja auch keine anderen Ergebnisse, als wir das jetzt im DFB-Pokal sehen. Ja. Das ist jetzt kein irgendwie 17-2 mehr oder so.
Ja.
Genau. Dann würde ich doch sagen, gucken wir erstmal zurück auf die Europapokalwoche. Und aus deutscher Sicht war das ja doppelt zu sehen, denn die Europa League hatte ihre Exklusivwoche Mittwoch und Donnerstag. Und das kann man eigentlich deckungsgleich auf beide Spiele legen, weil exakt die gleiche Storyline drauf liegt. Freiburg gewinnt zu Hause 2-1 gegen Basel und Stuttgart gewinnt zu Hause 2-1 gegen Celta Vigo. Beide Mannschaften machen das richtig gut, spielen schön zwei Tore heraus und machen es am Ende unnötig spannend. So, habe ich beide Spiele gesehen. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, nehme ich auch so wahr und trotzdem bleiben die Gegner Celta Vigo und FC Basel. Das sind keine Selbstläufer und umso schöner, dass beide deutsche Teams hier direkt zum Start, wenn auch knapp, erfolgreich gewesen sind. Das sind ja schon Teams, die ja dann auch Konkurrenten sind, um das Weiterkommen im erweiterten Kreis. Dementsprechend absolut keine Selbstverständlichkeit. Auch hier übrigens für Freiburg ein ganz wichtiger Sieg. Für Schuster und seine Schützlinge geht es ja jetzt auch wieder eher in die richtige Richtung, was uns, glaube ich, auch freut. Und Osterhage und Eggestein erfolgreich für Freiburg. Insgesamt können wir uns, glaube ich, aktuell um den Start generell der europäischen Wettbewerbe noch nicht so richtig beschweren.
Auf jeden Fall. Bei Stuttgart hat auch der eine oder andere getroffen, der jetzt vielleicht letztes Jahr noch nicht so auf der Liste war. Und damit wir die Vorschau vielleicht für den Wettbewerb abgehakt haben, für Freiburg wird es jetzt deutlich schwerer, könnte man meinen. Man ist in Bologna zu Gast, letztes Jahr noch Champions League gespielt, aber eben auch nur einmal gewonnen dort in der Ligaphase. Mhm. Jetzt diese Woche unterlegen bei Aston Villa mit 0-1. John McGinn sorgt dafür den goldenen Treffer. Und Stuttgart, und das ist ja tatsächlich auch eine ganz lustige Geschichte, nach dem Basel-Derby in Freiburg gibt es jetzt das Basel-Derby in Basel, und zwar gegen den VfB. Also man könnte fast meinen, die Schweiz und Baden-Württemberg hätten dann noch so einen Deal ausgemacht. Salzburg ist in Lyon zu Gast, bin ich auch sehr gespannt. Sturm Graz gegen die Glasgow Rangers. Also das sind die Partien in der Europa League, auf die wir uns in dieser Woche freuen. Und dann hast du natürlich schon angesprochen, das deutsche Abschneiden generell im Europapokal. Wollen wir die Champions League-Vorschau vielleicht am Ende machen und erst über das Wochenende sprechen, oder?
Ja.
Genau, dann würde ich sagen, rollen wir das Feld trotzdem von unten mal auf mit Liga 3 und sorgen mal wieder dafür, dass wir die Rubrik füllen. Was hat der MSV Duisburg am letzten Wochenende gemacht? Und mal wieder ist die Antwort, sie haben gewonnen. 2-1 gegen Ingolstadt, 22 Punkte, 8 Spiele, 5 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken, weiterhin Tabellenführer in Liga 3. Cottbus gewinnt 5-0 gegen die zweite von Stuttgart. Havelse behauptet dann 1-1 in Rostock. Aachen gewinnt 5-1 in Schweinfurt. Waldhof Mannheim zerpflügt Rot-Weiß Essen 6-1. Und das verstehe ich wirklich nicht, weil Uwe Koschin hat am Visieren ja eigentlich einen richtig guten Eindruck gemacht.
Ja, das stimmt. Und Essen kann sich aktuell ja auch nicht beschweren. Ich meine, 8 Spiele, 12 Punkte, das ist eine solide Grundlage jetzt zum Start. Aber sonst muss ich sagen, was mich besonders freut, also erstens natürlich erstmal liebe Grüße nach Duisburg zu David, der ab dem Zeitpunkt, als er dort seinen Job gestartet hat, noch keine Niederlage gesehen hat. Also ja auch faszinierend. Grundsätzlich, sonst freut mich auch sehr, dass Saarbrücken und Cottbus, die ja beide knapp am Aufstieg gescheitert sind, doch so gut auch in der neuen Saison starten konnten. Wie oft haben wir es gesehen, dass nach einer guten Saison, wo der Aufstieg am Ende nicht stand, Teams in der dritten Liga komplett abgesackt sind. Beide sehr stabil und immer noch mit Ambitionen nach ganz oben, was ja auch dieser 5-0-Erfolg von Cottbus gegen Stuttgart 2 zum Beispiel auch gezeigt hat. Faszinierend, dass es da genauso gut weitergeht. Und ja, Rostock macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Jetzt auch Punkte selbst gegen Havelse liegen gelassen, ne? Die ja bisher gar keinen guten Eindruck machen. Aber da sieht es für einen echt eigentlich vom Verein her eher Zweitligisten richtig düster aus.
Ja, und dann habe ich noch einen kleinen TV-Tipp für euch heute Abend. Falls ihr schnell die Folge hört, Dienstag, so gegen 19 Uhr, entweder guckt ihr euch das östlichste Champions-League-Spiel ever an, Almaty gegen Real Madrid, oder aber ihr guckt euch Magentasport an. Drittliga-Topspiel. Der zweite ist empfängt den ersten. Saarbrücken gegen Duisburg, heute 19 Uhr, englische Woche in Liga 3. Mehr Königsklasse geht doch gar nicht. So, und dann gucken wir natürlich auch auf die zweite Liga am vergangenen Wochenende. Darmstadt, es ist eine Kofeld-Stecktabellen-Märchen-Story fast schon. 2-0 Heimsieg gegen Dynamo Dresden. Punktgleich, also die zweite Liga ist einfach wieder absolut zweite Liga. Darmstadt 16 Punkte, Elversberg 16 Punkte, Hannover 16 Punkte, Schalke 15 Punkte. Gratulation erstmal dazu. Paderborn 14, Karlsruhe 14, Kaiserslautern 12, Bielefeld 10, Münster 10, Düsseldorf 10. Und es ist unfassbar, wie eng das da vorne schon wieder alles ist. Schalke gewinnt gegen Fürth. Elversberg bleibt vorne dran und auf Tabellenplatz 2, weil sie 1-0 gegen Kiel gewinnen. Kaiserslautern verliert in Paderborn. Karlsruhe gewinnt gegen Magdeburg. Düsseldorf sichert sich einen ganz wichtigen Dreier im Ruhrstadion zu Bochum, die weiter auf Platz 17 bleiben. Arminia verliert das Lokalduell in Hannover 1-3 ohne Restverteidigung und mit ganz viel Elfmeter-Drama und will ich nicht drüber sprechen. Hertha gewinnt auswärts gegen Kloses Nürnberger, die natürlich den Erlösungssieg hatten, aber natürlich nicht erlöst sind. Und Preußen Münster gewinnt 3-1 gegen Braunschweig.
Ja, wo fangen wir da an? Also Hertha, ich traue mich immer noch nicht, bei Hertha irgendeine Tendenz festzustellen, weil dieser Sieg war gegen dezimierte Nürnberger. Nürnberg. Ich glaube, was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, da gab es zwischenzeitlich diesen überdeutlichen Erfolg gegen Hannover. Danach gab es aber auch direkt wieder die Niederlage gegen Paderborn.
Den
zum Beispiel.
Den konntest du auch nicht erklären. Genau.
Also es ist wirklich ein Hin und Her, was die Hertha gerade angeht. Noch dazu jetzt das Problem, dass man diesen Rechtsstreit mit Freddy Bobic verloren hat. 4 Millionen müssen die jetzt nachzahlen, haben sie nicht. Das heißt, es gibt gerade Spekulationen, ob jetzt im Winter sogar schon Fabian Rehse geht, weil man irgendwie auf diese 4 Millionen kommen muss. Ne? Das kann noch mal richtig wehtun. Das heißt, Hertha, ich bin mir unsicher. Ich glaube, bei deinen Arminen müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Hannover hat, glaube ich, wirklich ganz andere Ambitionen. Deswegen ist diese 1-3-Niederlage jetzt auch nicht absolut schockierend. Sonst haben wir Samstag.
Gute Besserung an Stefano Russo, Innenbandverletzung, Gott sei Dank kein Kreuzbandriss.
Das ist das schon mal bitter gut. Gewesen. Ja. Und sonst haben wir aber auch viele, viele Spiele gesehen, die knapp, sehr knapp waren an diesem Wochenende. Ne? Also generell diese Samstagskonferenz war relativ torarm, um das mal vorsichtig zu sagen. Elversberg erfolgreich gegen Kiel, da geht's weiter in die richtige Richtung. Magdeburg immerhin diesmal keine überdeutliche Niederlage. 1-0 gegen Karlsruhe verloren. Und eben Schalke gegen Fürth. Ich meine, Schalke setzt ja eher auf Gegenpressing, auf Gegenstöße, überlässt in ihrem neuen Muslic-Fußball eher dem Gegner das Spiel und setzt dann auf schnelle Gegenstöße. Aber gegen Fürth eine hochdominante Leistung, das hätte auch höher ausgehen können, defensiv unfassbar sicher. Leider muss jetzt Kapitän Timo Becker ja verletzungsbedingt ein paar Wochen passen. Aber auf diese Defensive kann man sich wirklich verlassen. Die beste Defensive dieser zweiten Liga, nur 4 Gegentore, sprechen eine deutliche Sprache. Und da kann man auch einfach mal vernachlässigungswürdig auf die Torseite schauen, weil am Ende stehen hier 15 Punkte und nur 4 Gegentore. Der Rest ist egal.
Ja, gut. So sieht es der Schalke-Fan. Mal gucken, wie es dann am Sonntag aussieht. 13.30 Uhr, Arminia Bielefeld gegen den FC Schalke 04 auf der Alm. Wir sind sehr gespannt. Unterdessen der zweitplatzierte Elversberg zu Gast beim allerletzten Magdeburg. Darmstadt ist in Kiel zu Gast. Wir sind gespannt, wie es läuft. Hannover ist in Fürth am Sonntag. Mhm. So, und dann kommen wir ins Oberhaus. Freitagabend, was soll man sagen, 4-0. Und da habe ich einen Tweet gelesen. Ich meine, es war Tobi Escher. Am Ende lobt man Werder Bremen dafür, dass sie in München nur 0-4 verloren. Wie falsch ist Fußball eigentlich oder wie geil sind diese Bayern? Aber das war auch mein erster Gedanke, als ich das Spiel gesehen habe. Okay, du kriegst dann diesen Elfmeter auch noch aus Bayern-Sicht, den macht Kane natürlich rein. Dann ist das Spiel gelaufen aus Bremer Sicht und ich hatte genau den gleichen Gedanken. Eigentlich sind sie mit dem 0-4 doch wirklich gut bedient. Da kann man doch erhobenen Hauptes aus dem Oktoberfest verrückten München wieder abreisen.
Ja, absolut. Also Bremen, so gut sie gestartet sind, umso schwächer wird es aktuell. Ne? Gehört auch zur Weiter zu. 4 Punkte aus 5 Spielen. Das, wenn man sich den Start der Saison betrachtet hat, sah das vielversprechender aus. Mal sehen, wie es jetzt in den nächsten Wochen gegen etwas leichtere Gegner geht. Aber ja, um Bayern müssen wir uns keine Gedanken machen. Aber was mir schon auffällt, ist diese Überinflation an Elfmetern, die Bayern in den letzten Wochen hatte. Also davor die Woche ja schon 2 Elfmeter. Das ist gar kein Vorwurf an die Bayern, aber Harry Kane macht den Großteil seiner Tore aktuell per Elfer. Ich meine, wenn es Elfer sind, ist das kein Problem, aber trotzdem etwas, was ich festgestellt habe. Sonst Dortmund doch überraschend souverän gegen gute Mainzer.
Ja. Adeyemi, geile Form.
Adeyemi, genau, das hätte ich jetzt auch vor der Saison nicht gedacht. Einen der vielen El Plasticos gewinnt Leipzig gegen Wolfsburg. St. Pauli schlägt sich gut gegen Bayer 04 Leverkusen, die sich weiter eher schwer tun, auch auswärts hier am Millerntor. Und dann eben dieser komische Heidenheim-Sieg, ne, gegen Augsburg, David.
Conte und Kaufmann. Kaufmann und Conte. Die beiden haben sich die beiden Torvorbereitungen und Erzielungen abgewechselt. Und das war am Ende sowas von verdient, weil von Augsburg überhaupt gar nichts kam. Also ja, hinten in der Tiefe der Nachspielzeit, wo das Stadion schon längst hinter dem Tor von Finn Dahmen ist, weil da ein Heidenheimer Fan vom Zaun gestürzt ist und das die letzten Minuten dieses Spiels geprägt hat, war von Heidenheim alles zu sehen und von Augsburg gar nichts. Philipp Tietz trifft zwar hinten raus, aber es kam nichts in der Offensive, lange Bälle auf Essende, die der da nicht festmachen kann, weil Mainka, Siersleben und Co. da hinten alles rausgebolzt haben, was es nur geht. Und ja, vorne bei Heidenheim wurde oft Conte geschickt, der natürlich enorm schnell ist. Da mussten sich Schlotterbeck und Co. umsehen. Und bei Augsburg, das war eine ganz interessante Statistik, die ich dann gewälzt habe, hat der Jauwe Leo gefehlt. Innenbandverletzung, glaube ich, auch mehrere Wochen raus. Und der hat letzte Saison genau einmal gefehlt wegen einer Gelbsperre. Und da haben sie 1-5 beim Tabellenletzten Kiel auf den Deckel bekommen, aus Augsburger Sicht. Und jetzt wieder gegen den Tabellenletzten, wieder verloren. Und natürlich, wie sollte es anders sein, der Schiedsrichter war auch der gleiche. Letzte Saison nur einmal Augsburg gepfiffen, das ist auch der gleiche gewesen wie jetzt wieder hier. Also bei Sandro Wagner muss man sagen, die Ehrerbietung für Frank Schmidt würde erstmal weitergehen. Und die Krise irgendwie auch. Wenn man sich jetzt die nächsten Gegner vielleicht anguckt aus Augsburger Sicht, das sind Wolfsburg, Köln und Leipzig, würde ich jetzt erstmal sagen, boah, 4 Punkte wäre schon gut. Alles andere ist dann fast schon zu wenig.
Absolut.
Aber eben realistisch.
Aber eben realistisch. Also 3 Punkte aus 5 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Der Hype um Sandro Wagner, der ist doch sehr schnell verflogen. Mal sehen, wann die Ketchup-Flasche, die er schon mehrfach angesprochen hat, dann auch mal aufgeht oder ob sie auch noch aufgeht. Aber ja, da kann man schon durchaus die Frage stellen. Macht man sich da gerade schon Gedanken, was da gerade passiert rund um Sandro Wagner? Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich bin jedenfalls auch ein bisschen fassungslos, was das Ganze angeht. Und auch seine Körpersprache an der Seitenlinie haben, glaube ich, in den letzten Wochen eine deutliche Sprache gesprochen. Eine deutliche Sprache.
90 Minuten hat er gewunken an der Seite.
Es war ja, wirklich, also, so viel gestikulieren habe ich noch nie gesehen.
Ja, wirklich. Aber geht's, also anders nur kurz, geht's dir auch so, dass die Trainerentlassungsdebatte bei Sandro Wagner emotional anders gelagert ist als bei anderen Bundesliga-Trainern, wie zum Beispiel Gerardo Seoane. Also bei, keine Ahnung, Seoane, sagen wir, gut, 4 Spiele verloren, raus. Oder, keine Ahnung, Trainer X bei Werder Bremen, bei, weiß ich nicht, Hoffenheim, raus, Union, raus. Aber bei Sandro Wagner denkt man sich doch eigentlich immer, das doch länger sehen, oder nicht?
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie fehlt auch gleichzeitig die Grundlage, warum, ne?
Natürlich fehlt die Grundlage.
Also, es ist rein emotional. Genau, es ist ein sehr großer Anteil an Fußballromantik und dass man auch will, dass es funktioniert, ne? Wie Klose in Nürnberg, nur noch mal anders, weil Wagner ja schon so ein Typ ist, der polarisiert Klose irgendwie, der macht was aus, ne? Der ist einfach eine Persönlichkeit. Aber ja, eine Persönlichkeit reicht offensichtlich halt nicht, um einen Bundesliga-Verein zu führen. Und das gehört eben auch so weit dazu. Ja, dieser Mann hatte noch nie eine Cheftrainerposition, ne? Und dann eben direkt auch Bundesligist. Klar, er war vorher Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, aber es ist halt doch nochmal ein ganz anderer Schlag, wenn du plötzlich für einen ganzen Verein an der Seitenlinie verantwortlich bist, ne?
So, bis auf den Fakt, dass er noch nicht Co-Trainer bei der Nationalmannschaft gewesen ist, kannst du das Gleiche doch auch über Roland Wirkus sagen. Viel Spaß mit der Überleitung.
Gladbach, ja, was ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Also 10 Tore sehen wir, 5 alleine in der ersten Halbzeit und allesamt gleichmäßig verteilt an die Eintracht. 5-0 haben die zur Halbzeit gegen dezimierte Gladbacher geführt. Und dann kam es zu diesem.
Bis zur 72. steht es 6-0 für die SGE.
Genau, Robin Koch dann noch in der zweiten Halbzeit zum 6-0 nach der Halbzeit direkt. Also man hatte kurzzeitig wirklich gedacht, wird das zweistellig, das Ganze, weil das wirklich so unfassbar in eine Richtung ging. Und dann passiert halt wirklich so dieses, also Kastrop dann zum 1-6, Tabakovic, Engelhardt und dann Ranos in der 9. Minute der Nachspielzeit zum 4-6, damit das Ergebnis zumindest am Ende nicht komplett beschissen aussah. Aber können wir mal bitte darüber reden, dass Gladbach absolut nicht Bundesliga-fähig ist aktuell?
Ich habe die erste Hälfte gehört und gesehen.
Ja. Man hat jetzt seine ersten, nach dem ersten Tor, was man gemacht hat, jetzt die ersten vier Tore danach mal geschossen und hat gezeigt, man kann auch Buden schießen, aber man lag halt auch schon 6-0 hinten. So.
Ja, also ich gebe dir da recht. Und also mit welcher Selbstverständlichkeit Roland Wirkus seine Seitenlinie dann noch erklärt, ja hier und da und so und bla bla, wir vertrauen Eugen Polanski, finde ich auch in Ordnung.
Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht nach zwei Spielen. So.
Aber wer ist denn dafür zuständig, am Ende da dann die Reißleine zu ziehen? Und warum geschieht das nicht?
Vielleicht sollte man bei Roland Wirkus irgendwann mal die Reißleine ziehen.
Ja, eben, weiß ich nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr fragwürdig und da ist leider sehr, sehr viel zu tun. Und es tut mir leid, dass Tim Kleindienst sich das alles mit angucken muss.
Absolut.
Weil ohne den merkt man tatsächlich, geht er auch nach vorne recht wenig. Und bei der Eintracht auf der anderen Seite muss man sich aber, finde ich, auch schon wieder fast Gedanken machen. Also natürlich könnte ich jetzt den Fakt in den Raum stellen, dass Cauã Santos seit seiner Rückkehr 8 Gegentore in 2 Spielen bekommt. Aber der Fakt, dass Eintracht Frankfurt in den ersten 7 Pflichtspielen dieser Saison Spiele bestreitet, in denen insgesamt 41 Tore fallen. Also das verstehst du auch nicht mehr. Also über die defensive Stabilität muss man auch diskutieren. Nach den letzten Spielen zumindest gegen Union und gegen Gladbach. Wie kann hinten raus das noch so schief gehen? Allein die letzten Spiele, also Galatasaray 5 eigene Tore, insgesamt im Union-Spiel 7 Tore, gegen Gladbach jetzt 10. Also was soll denn da gegen die busparkende Sömione 11, die ohne Sömione spielt, am Dienstagabend passieren? Also das ist hochinteressant wirklich, was da dann ansteht und auch gerade was die eigene Defensive macht, weil das Atletico vorne gefährlich sein kann, das habe ich gegen Liverpool gesehen, aber hinten musst du erstmal durchkommen. Liverpool hatte das Glück, dass sie 2x früh getroffen haben.
Ja.
Das wird keine leichte Aufgabe im Metropolitano. Ich bin sehr gespannt, wie die SGE das löst und dann kommen die Bayern und dann kommt Freiburg und dann kommt Liverpool. Also die Aufgaben werden nicht kleiner die nächsten Tage. Ich will jetzt nicht schlecht reden, man ist wieder auf Platz 4 gesprungen.
Ja.
Hat die Union-Niederlage ein bisschen wettgemacht. Aber es ist noch ein bisschen was zu tun, glaube ich.
Absolut. Also, aber dennoch, ja, es bleibt halt den Platz 4. Am Ende hat man trotzdem gewonnen und gerade offensiv hat die Eintracht, glaube ich, in Le Mans wieder gezeigt. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Wenn man 4 fängt, dann macht man halt 2 mehr. Das zeigt ja wirklich.
Wenn das Prinzip aufgeht. Ja.
Solange das Prinzip aufgeht, alles gut. Jetzt waren jetzt auch ehrlicherweise nur Moment. Aufnahme von diesen beiden Spielen. Zwischendrin gegen Celta Vigo sah es auch wieder besser aus. Deswegen.
Celta Vigo?
Gegen.
Galatasaray.
Oh Gott, das müssen wir. Gegen Gala, klar. 5-1.
Ach, Europa.
Ich war gerade Europa League,
sorry. Das sind so viele Spiele, das darf man ruhig durcheinander bringen. Alles gut.
Genau. Jedenfalls, wir rennen jetzt noch über den Sonntag drüber, weil da ist nichts Spektakuläres passiert.
Ja.
Bitte. Einmal. Der SC Freiburg holt einen Punkt gegen Hoffenheim. Hoffenheim. Und Freiburg damit beide punktgleich mit 7 Punkten im Tabellenmittelfeld. Da muss man sich gerade keine Sorgen machen, aber es geht jetzt auch nicht hoch hinaus. Köln verliert 1-2 in Köln gegen Stuttgart. Und dann definitiv bitter, da war mehr drin. Und,
hast du die Demirovic-Schwäbe-Szene gesehen?
Ja.
Und?
Ja.
Was sagst du? Mein Ticker hat geglüht, sage ich dir.
Das kann ich mir vorstellen. Also, ich habe jetzt tatsächlich kein Statement dazu. Aber
es geht halt wieder um den Begriff Fehlentscheidung.
Es geht am Ende wieder um den Begriff Fehlentscheidung.
Okay. Aber dass wir beide eher wortkarg sind, zeigt ja unsere Zerrissenheit. Von daher müssen wir auch über das letzte Spiel an diesem Sonntag,
genau,
das torlose 0-0 zwischen Union Berlin und dem HSV, glaube ich, auch kein Wort verlieren. Deswegen springen wir nämlich zum viel interessanteren Thema bei Union Berlin. Was zur Hölle ist eigentlich im Berliner Senat für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt los, Benni? Erklär's mir bitte.
Ja, jetzt soll eben alte Försterei nicht die 40.000 Plätze umfassen, sondern bedeutend weniger, mehrere tausend Plätze weniger, 34.000 am Ende, aus Gründen der Verkehrsanbindung, wie auch immer. Die Kommunikation hielt sich wieder im Wagen. Aber ja, 34.000 statt 40.000 ist dann halt doch ein riesiger Unterschied und lange hieß es ja auch, ja, es wird keinen Rieseneffekt haben auf das Stadion. Es gibt keine Obergrenze für das Stadion. Das heißt, die alte Försterei, ihr macht, was ihr wollt, so in gewisser Weise. Wie gesagt, 34.000 soll jetzt die Obergrenze sein. Ich finde es verwirrend und ich finde es auch ehrlicherweise für einen Erstligaverein ein bisschen bitter. Ich glaube, die alte Försterei hat auch gezeigt, dass sie das Ding sowieso voll machen kann. Und es wäre für Union übrigens auch finanziell, glaube ich, unfassbar wichtig, da mehr Ticketverkäufe reinzukriegen, was sie locker bekommen würden. Auch ich habe nie ein Ticket bekommen, das Stadion platzt regelmäßig aus allen Nähten. Und man kriegt es nicht hin, als Berliner Senat diese 40.000 Plätze bereitzustellen, aus bürokratischen Gründen.
Aus der Traum ist dann auch übrigens der Fakt, dass man mehr Stehplätze hätte als der BVB. Das wird dann nicht mehr umzusetzen sein. Der neue Plan besteht aus 18.800 Steh- und 15.700 Sitzplätzen. Aktuell hat Union sage und schreibe 3.600 Sitzplätze. Das sind über 4.000 zu wenig, als man eigentlich für die Bundesliga braucht. Naja, wir sind gespannt, wie viele Jahre sich das jetzt noch hinzieht. Und gucken in der Zeit doch mal darauf, was unter der Woche jetzt an Fußball so ansteht. Ich hatte das schon erwähnt. Dienstag startet die Champions League, heute Abend also. Mit Real Madrid unter anderem. Die Eintracht ist, es ist auch schon heute Abend, das kannst du wieder keinem erzählen, 21 Uhr gegen Atletico. Im Metropolitano, die Bayern sind zu Gast auf Zypern. Ein Satz zu Paphos, Benny.
Ja, interessanter Verein. Dresden hat so schön gesagt, ob er irgendwas weiß, was Paphos ist. Die liegen halt auf Zypern. Und ähnlich viel weiß ich über diesen Verein auch. Interessant aber, dass dahinter übrigens ein ähnlicher Investor steckt oder derselbe Investor steckt, der auch unter anderem bei Como eingestiegen ist. Also Finanzstärke auf jeden Fall.
Aber wir alle haben letztes Jahr ja schon ein Spiel von Paphos FC über 90 Minuten gesehen, so. Nicht wahr?
Richtig.
Eine 0:1 Niederlage, nämlich gegen den ersten FC Heidenheim. Patrick Mainka erzielte den goldenen Treffer auf Zypern und heute Abend ist die gesamte Prime-Video-Crew da. Ist das nicht bekloppt, dass die da alle, naja gut. Außerdem heute noch ganz interessant, Galatasaray gegen Liverpool, wie ich finde, Chelsea gegen Benfica. Am Mittwoch gibt es dann aus deutscher Sicht um 21 Uhr Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao. Das sollte in der aktuellen Form ja hoffentlich kein Problem sein. Kniffliger wird es dann, glaube ich, schon bei Leverkusen gegen Eindhoven und ansonsten kann man sich, glaube ich, auch mit Barcelona gegen PSG ganz gut die Zeit vertreiben.
Definitiv. Ich glaube, bei Bayern kann man sich unter der aktuellen Form ich will kein Schützenfest herbeirufen, aber man könnte es sich vorstellen. Und generell können wir uns ja tatsächlich heute Abend dann auch auf eine absolute Hammerpartie für die Eintracht freuen. Atletico Madrid in Madrid tatsächlich trifft die Eintracht auf Atletico. Das ist echt ein richtig hochkarätiges Duell, wo wir auch drauf freuen können. Und was übrigens auch, was die Defensive angeht, glaube ich, ein echtes ein echter Vergleichspunkt dann auch für die Eintracht ist, wo man wirklich steht, ne?
Die SGE hat am Wochenende 6:4 gewonnen, Atletico 5:2 und zwar im Madrider Stadtderby gegen Real. Das sind sehr, sehr interessante Vorzeichen für dieses Spiel heute Abend. In der Premier League gucken wir gerade mal, Liverpool hat verloren gegen die Elf von Ole Glasner. Crystal Palace gewinnt also 2:1, United hat verloren, das ist keine Überraschung. City gewinnt hoch, Tottenham nur unentschieden, Arsenal und Aston Villa erfolgreich. Und dann haben wir natürlich noch ein Spiel, auf das ich mich persönlich ganz besonders freue. Donnerstag, 18:45 Uhr, Omonia Nicosia gegen den ersten FSV Mainz 05. Das heißt, diese Woche reisen gleich zwei deutsche Mannschaften im Europapokal nach Zypern. Also ich glaube, das hat es so ordentlich gegeben.
Das stimmt wohl. Und generell auch besonders, dass zwei
zypriotisch ist es dann, glaube ich.
Zypriotische Vereine in Europa League und Champions League aktiv sind. Also auch für die tatsächlich.
Conference League.
Auch für die natürlich eine sensationelle Geschichte. Und ja, für Mainz ist am Ende alles andere, was kein Sieg ist, ist natürlich unannehmbar bei der Gruppe.
Ja, genau. Wir drücken die Daumen. Da sind es ja nur 6 Spiele. Die müssen also ein bisschen zusehen und in die Pötte kommen. Und dann sind wir hoffentlich weiter im Europapokalfieber und die Liga gibt es, wie gesagt, auch noch, während dann am 10.10. und am 13.10. schon wieder Länderspiele anstehen. Das ist also der Bogen zum Start dieser Folge. Danke, Benny, für heute. Das waren die Sportnews für diese Woche. Nächste Woche, Benny, ich fürchte, wir müssen eine Woche aussetzen, so wie es aktuell in unserem Terminkalender aussieht. Und dann machen wir ganz stark weiter auf der Road to 300. Also wer bis hierhin dran geblieben ist, wir freuen uns nach wie vor bei Wünsche, was denn in der 300. Folge so anstehen kann. In unserer jetzigen Planung irgendwann Ende Oktober, Anfang November. Wir sind sehr gespannt, was wir uns selbst einfallen lassen.
Definitiv, aber ja, irgendwie geht's weiter. Ich glaube, darauf kann man sich verlassen. Dafür ist uns das ja auch selbst so wichtig. Aber erstmal geht's für mich nächste Woche in den Urlaub. Ich freue mich auf eine Woche in Mittenwald, wo wir David...
Ich bin auch weg.
Du bist auch weg, wo wir übrigens ja das, bei der WM, bei der Leichtathletik-WM in München parallel waren. Ne?
EM.
Das war EM,
genau. Wir sind sogar an dem Morgen von dem Gina Lückencamper Ding da noch morgens am Stadion gewesen.
Richtig.
Ja, wünsche ich dir viel Spaß in der alten Wohnung und vielleicht läuft da noch die Leichtathletik-EM von vor 3 Jahren, wenn du Glück hast und einschaltest.
Jetzt schauen wir mal.
Viel Spaß dabei und dann bis in spätestens 2 Wochen oder so.
Jawohl. Bis dann.